bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. »129 Tage ist die österreichische Nationalratswahl her. So lange wie diesmal hat die Regierungsbildung in der Zweiten Republik noch nie gedauert. FPÖ und ÖVP sollen sich derzeit in der entscheidenden Woche der Verhandlungen zu einer blau-schwarzen Koalition befinden. Jede auftretende Spannung wird dabei als mögliches Scheitern ausgelegt.« Wir sprechen heute darüber, warum am Dienstagabend über ein Platzen der Verhandlungen spekuliert wurde und ob vor dem Wochenende noch ein Regierungsabkommen steht. Katharina Mittelstädt und Sandra Schieder aus der Standard Innenpolitikredaktion. Wir haben ja in dieser Runde schon Ende letzter Woche über die Koalitionsverhandlungen gesprochen und da ging es darum, ob Blau-Schwarz eventuell scheitern könnte. Gestern am Dienstagabend, da hat es dann tatsächlich kurz so ausgesehen, als würden die Verhandlungen platzen. Katharina, was war denn da los?
Hallo Margit, hallo Sandra. Ja, schön, dass wir uns so bald schon wiedersehen oder wie man es nimmt. Es ist wirklich viel los. Gestern Abend wurden wir eigentlich alle etwas überrascht von Boulevardmeldungen, die aufgepoppt sind, dass es zu einem Verhandlungsstopp gekommen sei, dass irgendwie ein Aus der Gespräche im Raum stehe. Ganz so dramatisch hat sich's dann, wenn man recherchiert hat, nicht erwiesen. Allerdings hat gestimmt, dass die ÖVP einen Parteivorstand einberufen hat, kurzfristig, online, per Zoom sind so die wichtigsten Konservativen des Landes zusammengekommen und haben sich beraten, weil eben die Verhandlungen davor zwischen Herbert Kickl und Christian Stocker nicht besonders gut gelaufen sind.
Ist denn da bekannt, worüber gesprochen wurde oder was die ÖVP dazu veranlasst hat, jetzt diesen Vorstand da einzuberufen und sich zu beraten?
Ja, absolut. Also das ist eigentlich relativ detailliert bekannt. In diesen Verhandlungen, in denen die zu sechs saßen, also Christian Stocker und seine zwei engen Vertrauten Alexander Bröll und August Wöginger, sowie Herbert Kickl mit seinen zwei engen Vertrauten Norbert Nemeth und Reinhard Teufel, die sind gemeinsam in der Reichsratstraße, also im FPÖ-Club eigentlich, also in den Räumlichkeiten der FPÖ, Kickl hat zu sich geladen, sind die gemeinsam gesessen und haben sich unterhalten. Eigentlich hätten so ein bisschen die großen inhaltlichen Brocken abgedealt werden sollen. Es kam dann aber offensichtlich recht schnell dazu, dass man sich stattdessen über die Ministerienverteilung, die ja auch sehr relevant ist, will ich dazu sagen, besprochen hat. Und die FPÖ war darauf vorbereitet und hat der ÖVP eine Liste vor den Latz geknallt, die für wenig Begeisterung gesorgt hat auf der anderen Seite.
Da wollen wir jetzt natürlich sofort wissen, was auf dieser Liste steht. Welche Ressorts will die FPÖ denn haben und ist es denkbar, dass die ÖVP sich darauf einlässt?
Die FPÖ fordert in diesem Erstentwurf ihres Vorschlags eigentlich sämtliche Schlüsselressorts, die für die Volkspartei wichtig sind. Man könnte sagen, ausgenommen das Landwirtschaftsministerium, das ist aus ÖVP-Sicht auch enorm wichtig, aber für die FPÖ eben überhaupt nicht interessant. Also das steht nicht zur Debatte. Aber die FPÖ wollte das Bundeskanzleramt, das Innenministerium, das Finanzministerium sowie auch die Medien und die EU-Agenten, was für die ÖVP in dieser Form offensichtlich jedenfalls nicht geht.
Da muss also noch ausführlich weiter diskutiert werden, wer welches Ressort bekommt. Ansonsten wird ja die ganze Zeit über schon in Untergruppen verhandelt über die einzelnen Themengebiete. Sandra, wie schaut es denn da aus? Es sind 13 Untergruppen insgesamt. Kannst du uns schon sagen, in wie vielen man sich denn da schon einig ist und welche Themen dann eventuell doch auf Chefebene verlagert wurden?
Also der Großteil dieser 13 Themengruppen, der soll ja schon in der Vorwoche seine Arbeit abgeschlossen haben. Gestern hieß es dann, dass 10 der 13 Untergruppen zumindest mal vorläufig fertig sind. Heute zum Beispiel kommen nochmal die Unterverhandler der Bereiche Landwirtschaft und Soziales zusammen. Die setzen sich nochmal zusammen, um auch quasi ihre Arbeit abzuschließen. Und was in diesen Untergruppen nicht paktiert werden konnte, also einzelne strittige Punkte, sollen jetzt dann zu den Parteichefs wandern. Solche strittigen Punkte gibt es in mehreren Untergruppen. Themen, die definitiv auf Chefebene verhandelt werden, sind etwa die Bankenabgabe oder Corona, Sky Shield und natürlich auch das Auftreten in der EU.
Das ist ja einer der größten Knackpunkte, wie du schon gesagt hast. Ist man da vorangekommen in den letzten Tagen?
Also eine gemeinsame Linie bei der Europapolitik wurde meines Wissens nach noch nicht gefunden. Das ist also nach wie vor einer von mehreren offenen Streitpunkten, denen sich definitiv die Chefebene annehmen wird müssen. Also dieser gesamte EU-Komplex vom Abstimmungsverhalten, vom Auftreten in Brüssel, Sky Shield und vor allem auch die Sanktionsfrage gegen Russland dürfte definitiv die schwierigste Verhandlungsmasse sein. Und da bleibt abzuwarten, wie man da eine gemeinsame Linie finden möchte.
Wenn ich dazu vielleicht noch ergänzen darf, gerade deswegen, was Sandra gerade schildert, wurde es von der ÖVP ja als ganz besondere Provokation empfunden, dass selbst die EU-Agenden von der FPÖ gefordert wurden. Ich habe in den vergangenen Tagen so aus ÖVP-Kreisen eher so das Gefühl vermittelt bekommen, ja, EU ist für uns ein riesiges, wichtiges Thema, aber womöglich, vielleicht war das auch mehr die Hoffnung, ist Herbert Kickl ja gar nicht so daran interessiert, wenn er tatsächlich ganz viele seiner anderen Punkte durchbringen kann und dann sich in Österreich als der starke Kanzler gerieren. Und eben, dass dann in diesem Vorschlag sogar die EU-Agenten bei der FPÖ landen sollten, war deshalb natürlich irgendwie nochmal extra bitter beziehungsweise eben als Provokation verstanden.
Wobei da aus der FPÖ explizit zu hören ist, also die FPÖ spricht in diesem Zusammenhang von einem großzügigen Angebot, von einem sehr fairen Paket und es soll definitiv keine Provokation in Richtung ÖVP sein. Ich glaube, das ist komplett gegenteilig angekommen bei der Volkspartei.
Warum dieses Thema EU so strittig ist, darüber haben wir auch am Freitag schon ausführlicher gesprochen. Wen das noch interessiert, am besten da auch nochmal nachhören. Sandra, nun hat gestern Abend in Wien ja auch eine Demonstration stattgefunden gegen diese Regierungsverhandlungen oder gegen eine FPÖ-Regierungsbeteiligung. Und zwar gestern Dienstag. Wir kennen ja diese Donnerstagsdemonstrationen. Warum ausgerechnet dann gestern am Dienstag?
Also spannend war ja, während die Koalitionsverhandler zusammengesessen sind und während das Ganze dann hochgegangen ist und wer auch immer den Verhandlungstisch dann verlassen hat, genau zu diesem Zeitpunkt haben diese Demonstrationen auf der Straße stattgefunden. Und tatsächlich, also diese Demonstrationen gegen Blau-Schwarz bzw. Schwarz-Blau, die kennt man eigentlich unter den Donnerstagsdemos. Diesmal sind die Demonstrantinnen und Demonstranten an einem Dienstag auf die Straße gegangen, weil nämlich genau gestern vor 25 Jahren, also am 4. Februar 2000, am Wiener Ballhausplatz diese legendäre Massendemonstration gegen die Angelobung der ersten schwarz-blauen Regierung stattgefunden hat.
Demonstrationen sind natürlich ein wichtiges Werkzeug in unserer Demokratie, bei der die Menschen einfach ausdrücken können, was sie bewegt. Können solche Demos die Politik aber tatsächlich auch beeinflussen?
Also Demonstrationen können natürlich bis zu einem gewissen Grad einen öffentlichen und medialen Druck aufbauen. Ich denke aber, dass sich FPÖ und ÖVP davon relativ unbeeindruckt zeigen. Das zeigt ja auch die Geschichte. Also diese Donnerstagsdemos konnten ja weder im Jahr 2000 noch im Jahr 2017 eine schwarz-blaue Regierung verhindern.
Katharina, wie geht's denn jetzt diese Woche noch weiter? Was dürfen wir von den Verhandlungen noch erwarten und könnte Ende der Woche vielleicht tatsächlich eine Einigung auf dem Tisch liegen?
Heute soll es zumindest Stand jetzt, also früher Nachmittag, kein offizielles Treffen zwischen Kickl bzw. Stocker oder den Chefverhandlern geben. Das bedeutet aber nicht, dass die nicht miteinander sprechen. Also natürlich wird da telefoniert, natürlich gibt es einen regen Austausch, auch in diesen Minuten über eben die Kernthemen und die Ressorts. Mir hat einer, der sehr nah dran ist, erzählt, vermutlich wird es nicht an den Inhalten scheitern, was in den Untergruppen ausgedealt wurde, was inzwischen auch sonst bereits paktiert ist. Das sieht alles ganz gut aus. Wenn es scheitert, dann scheitert es jetzt an den Ressorts. Und wenn ich vermuten müsste, an welchem, dann ist es wohl das Innenministerium, weil das will die FPÖ offensichtlich wirklich unbedingt haben. Wir erinnern uns zurück, Herbert Kickl war ja Innenminister und wurde da aus seiner Sicht quasi zu Unrecht aus diesem Amt geputscht von damals der Truppe rund um Sebastian Kurz. Für die ÖVP ist das Innenministerium auch ganz essentiell. Ein langjähriges Ressort, das man mit eigentlich in erster Linie Politikern aus der ÖVP Niederösterreich bzw. Politikerinnen aus der ÖVP Niederösterreich besetzt hat. Es ist auch aus Sicht des Bundespräsidenten ein Schlüsselressort, weil eben der Nachrichtendienst im Innenministerium beheimatet ist. Also das wird, glaube ich, einer der ganz großen Knackpunkte sein. Natürlich auch EU-Fragen, und die werden jetzt in den kommenden Tagen verhandelt. Sollte es auf Ressortebene und für irgendwie den Umgang mit europäischen Fragen in dem Zusammenhang eine Art Einigung geben in den kommenden Tagen, dann könnte ich mir vorstellen, dass so eine Art Grundsatzeinigung mal verkündet wird. Weil was es ganz bestimmt diese Woche nicht geben wird, ist ein Regierungspakt. Aber natürlich, es ist doch nicht ausgeschlossen, dass man sich in diesen Fragen nicht einigt und das dann entweder sich noch etwas länger zieht oder womöglich tatsächlich auch noch scheitert.
Und die Alternative, Neuwahlen einzuführen oder noch einmal Verhandlungen von ÖVP und SPÖ aufzunehmen, da haben wir auch schon öfters drüber geredet, dass das nicht besonders aussichtsreiche Alternativen sind. Es hilft nichts. Wir müssen abwarten, auch wenn es die längste Regierungsbildung der Zweiten Republik ist. Sollte tatsächlich noch etwas Handfestes herauskommen, dann hören Sie das natürlich bei uns. Vielen Dank euch beiden, Sandra Schieder und Katharina Mittelstädt, für das Gespräch.
Danke für die Einladung, Margit.
Danke und noch einen schönen Tag.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann lassen Sie uns das gerne mit einer guten Bewertung wissen. Und wenn Sie unsere kritische Berichterstattung darüber hinaus noch unterstützen möchten, geht das am einfachsten als Standard-AbonnentIn oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Was Sie heute sonst noch wissen sollten. Erstens, US-Präsident Donald Trump will den Gazastreifen unter US-Kontrolle bringen. Gestern Dienstag war der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu zu Gast im Weißen Haus. Dabei verkündete Trump seinen Plan, das von Israel und der palästinensischen Hamas umkämpfte Gebiet übernehmen zu wollen. Die dort lebenden Palästinenser und Palästinenserinnen sollen demnach in die Nachbarländer Ägypten und Jordanien vertrieben werden. Die USA würden den Gazastreifen dann, so Trump, zu einer Riviera des Nahen Ostens machen, also eine Art Luxuswohngegend. Trump strebt nach eigenen Aussagen eine langfristige Übernahme an. Dass dafür US-Soldaten zum Einsatz kommen könnten, das schließt er nicht aus. Eine Zwei-Staaten-Lösung, um den Konflikt zwischen Israel und den PalästinenserInnen zu beenden, das wäre damit Geschichte. Zweitens, in der schwedischen Stadt Örebro kam es gestern Dienstag zu einem Amoklauf auf einem Bildungscampus. Stand Mittwochmorgen sind dabei 11 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch der Täter. Mindestens 6 Personen werden derzeit im Krankenhaus behandelt. Die Hintergründe der Tat sind nach wie vor unklar. Man weiß nur, dass der Täter männlich war und den Behörden vor der Tat nicht bekannt. Und drittens, die Sims sind 25 Jahre alt. Am 4. Februar 2000 kam das Lebenssimulationsspiel von Electronic Arts auf den Markt. Häuser bauen, Beziehungen knüpfen und ja, zugegeben auch den ein oder anderen Sim im Pool ertränken. Das weckt wohl bei vielen Kindheitserinnerungen. Mehr als 500 Millionen SpielerInnen haben die Sims bis heute gespielt. Zum Jubiläum sind die Sims und die Sims 2 als Retro-Bundle erhältlich. Welche Erinnerungen die Standard-Redaktion an das Spiel hat, das lesen Sie auf der standard.at. Dort finden Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Zum Schluss habe ich noch einen Hörtipp für Sie. Heute ist wieder eine Folge Rätsel der Wissenschaft erschienen. Diesmal sprechen unsere Kolleginnen über die Atombombe und zwar genauer gesagt darüber, wie weit die Nationalsozialisten damals gekommen sind, um eine Atombombe zu bauen. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt, natürlich auch auf der standard.at. Wir freuen uns immer, wenn Sie die Standard-Podcasts abonnieren, dann verpassen Sie auch keine neuen Folgen. Und wenn Sie Feedback für uns haben, dann schreiben Sie uns gerne nette Kommentare, geben uns einen Daumen hoch oder 5 Sterne. Und alles darüber hinaus können Sie uns gerne in einer Nachricht an podcast@derstandard.at schreiben. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören. Baba. Und bis zum nächsten Mal.